Die mittlerweile 20. Folge Wieso, Weshalb Album. Heute mit Drew, Engel und Mario von Everyone's Darling. Die bringen am 19. Dezember ihre erste EP Nothing to Lose But It All raus. Und ja, darüber tratschen wir heute ein bisschen. Hallihallo.
Guten Tag.
Hi, hi.
Servus.
Hallo.
Erzählt mal, nur damit man auch so ein bisschen eure Stimmen zuordnen kann. Wer seid ihr? Was macht ihr in der Band? Was ist so eure Rolle?
Ich heiße Drew und ich singe.
Ich bin der Engel. Ich spiele Gitarre und singe auch ein bisschen.
Und produziert sehr fein.
Und rechts von mir sitzt...
Ich bin der Autofahrer. Ich fahre her und wieder heim.
Aber das stimmt gar nicht, Mario.
Ich lüge nicht.
Du bist der Lanicher, Kummer.
Ich lüge nicht.
Das ist der Stübsi und der spielt Schlagzeug.
Schlagzeug.
Und macht TikTok-Videos.
Auch wichtig. Der Fahrer und TikTok, das ist essentiell.
Alles gleichzeitig.
Euch wurde quasi die Musik in die Wiege gelegt, kann man sagen. Eigentlich euch allen.
Ja, ich befürchte ja.
Warum ist das was Schlechtes?
Naja, das Leben ist quasi schon vorgegeben. Man kann nämlich tatsächlich nicht anders.
Ja, aber man merkt ja, man kann total viel damit machen. Ne? Egal ob die Dienstagnachtkapelle oder Musicals.
Auch das, ja.
Quer durch die Bank.
Ich mein, meine Mutter hat es ziemlich gut erklärt, als ich also in dem Alter kam, wo das mich interessiert hat. Sie sagte, du gehst einen Weg, der quasi beladen ist von Ablehnung, Urteil, Leid, ungesundes Leben.
Danke, Mama.
Naja, und sie sagte, wenn du das schlucken kannst, bravo, weil das kann nicht jeder. Du darfst einfach eigentlich gar nichts erwarten.
Und du hast dir gedacht, das mache ich.
Also das mache ich. Und mein Sohn ist jetzt mittlerweile auch Musiker. Und ich habe auch gesagt, gratuliere, du bist Künstler, lern Kellnern.
Nein.
Nee, das ist wahr und das ist okay.
Würdest du das nicht unterstützen?
Was?
Wenn dein Nachwuchs in deine Fußstapfen tritt.
Nee, das tut er. Da sage ich, das ist super. Du musst nur Kellnern lernen, weil irgendwo muss das Geld herkommen. Und solange man Zeit und Raum hat, um das zu tun, was man liebt, muss man auch schauen, dass man isst. Und wir sind alle, wir haben einen mega Vorteil, dass wir, sagen wir mal, ziemlich weit ausgebreitet sind in unseren Zielen, in unseren Projekten, dass es immer ein Schnitzel auf dem Teller liegt. Aber es ist schon wichtig, zu wissen, in was für ein Haibecken man schwimmt.
War euch das von Anfang an bewusst?
Mir war es schon von vornherein klar.
Ich habe nie drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin relativ unbedarft an die Sache. Mein erster Lehrer, also mein erster Jazzlehrer am Konzert hat mir gesagt, du hast so einen natürlichen Zugang zum Musikmachen. Mhm. Und das war, glaube ich, das. Also ich habe einfach immer gemacht, weil ich es halt irgendwie geil gefunden habe. Es war ein bisschen wurscht, was oder man hat nicht so viel drüber nachgedacht.
Wolltest du das immer schon werden, Musiker?
Wollen ist sogar das falsche Wort, glaube ich, musste.
Es gibt Bohren dafür.
Tatsächlich, ja.
Mario, wie ist das bei dir?
Ich komme vom Schlager, ich habe Kohle ohne Ende.
Das lassen wir mal so dahingestellt. Seit wann gibt es euch überhaupt?
Ich habe Engel, angesprochen vor, ich glaube, 2 Jahren.
Ich glaube, nicht ganz 2 Jahre, das ist ungefähr so, ja.
Ich war auf dem Punkt, wo ich sagte, ich brauche ein neues Projekt und ich habe einen Haufen Lieder. Und ich bin zu dir gekommen und sagte, ey, ich habe diese Demos, bitte sag mir, wenn sie scheiße sind. Ich habe überhaupt keine Berührungsängste. Und wenn sie kacke sind, dann lasse ich es. Mhm. Und zum Glück hat er nicht gesagt, dass ich kacke war. Und dem Stübsi kenne ich über Ecken seit Jahren. Und ich wusste von vornherein, wenn ich eine neue Band gründe, ich musste ihn haben.
Wo habt ihr euch kennengelernt?
Ein bisschen durchs Theater und
Musical.
Offiziell.
Hast du die Karten abgerissen oder was?
Ja. So weit ist es noch nicht.
Die Trommelfälle.
Da ist noch nicht. Vielleicht wird es noch.
Nee, offiziell haben wir uns im gemischten Satz kennengelernt.
Stimmt, ja.
Und dann habe ich ihn bei einer anderen Band im Chelsea gesehen und ich sagte, der Sänger hat ein Problem. Der Star sitzt hinten.
So lieber auf den ersten Blick so ein bisschen. Oh.
Und wie, da ist nichts hinzuzufügen.
Und wie ist dann daraus Everyone's Darling entstanden?
Ich bin mit, sag ich mal, früh 80er Alternative gemischt mit 70er Jahren Punkrock aufgewachsen. Ich hatte einen coolen Onkel, der mir also sowohl Ramones wie New York Dolls geil. Und MC5 gezeigt hat. Und dann bin ich mit Bands wie Love and Rockets und Jane's Addiction aufgewachsen. Und das war die Musik, die mich quasi zur Musik gebracht haben. Und ich bin relativ früh, so 2001, als ich nach Wien kam, ein bisschen in ein Singer-Songwriter-Welt abgedriftet. Und ich sagte, ich brauche etwas Neues, ich brauche wieder etwas Lebendiges, etwas Lautes. Und ich habe Engel die Lieder gezeigt. Engel hat sie an Mario geschickt. Und dann war es relativ, sag mal, nonchalant, so, ja, das machen wir. Und der Name ist ein bisschen eine Verarschung an mich. Meine Ausbildung und mein Sein war ein bisschen immer People-Pleaser. Mhm. Das bin ich von der Natur.
Das wollte ich eh fragen. Ja.
Und ich fand die Idee, machen wir ein Projekt, das für mich so eine harte, so linke Abbiegung ist, geben wir diesem Projekt den Namen People-Pleaser, Everyone's Darling.
Das ist echt schön. Das ist eigentlich richtig schön.
Das freut mich. Siehst du? Es funktioniert.
Eine Person hat es gecheckt.
Wie ist denn das bei euren Texten? Also du schreibst die Texte, Drew, oder? Wie kommst du auf die Ideen? Zum Beispiel jetzt die EP, die besteht aus 6 Nummern. Ist das eine zusammenhängende Geschichte in Wahrheit? Oder sind das wirklich 6 wirklich individuelle Geschichten?
Ich komme ja vom Theater. Ganz ohne Konzept ist es nicht. Ich habe im Urlaub ein Buch gelesen, tatsächlich mit dem Titel City of Night, über eine Abdriftung in der New Yorker so Underground-Stricher-Szene gelesen. Und das fand ich so super, diese Idee von Geheimnissen, wie wir uns verstecken und ist es Verstecken, wenn man im Versteck sich selbst sein kann? Mhm. Und da ich auch auf dem Punkt war, wo ich sagte, es ist jetzt all or nothing, daher kam der Titel der ersten Single und der EP Nothing to Lose But It All. Ein bisschen Scheiß auf die Zukunft. Ich will etwas jetzt.
Denkst du privat auch so?
Ich versuche es jeden Tag.
Wie ist es bei euch?
Ich glaube, man muss zumindest 3 Tage nach vorn denken.
Gescheit.
Zumindest 3.
Meine Kids sind jetzt erwachsen. Also ich muss jetzt nicht groß in der Zukunft denken. Die sind eh weg.
Schreibst du grundsätzlich die Texte eher auf wahren Begebenheiten oder über Dinge, mit denen du dich selbst auch identifizieren kannst? Oder ist das für dich so diese klare Abspaltung, die da auch wichtig ist?
Ich funktioniere sehr gut mit Charakteren. Mhm. Es gab ein Interview von Bowie, das ich super mag, wo jemand sagte, boah, das Leben, das du geführt hast, das muss wild sein. Der hat geschmunzelt und sagt, you think I'm telling the truth? Das ist nicht mein Job. Aber wenn man eine gute Metapher findet, wenn man ein gutes Bild findet, finde ich textlich, kann man sich mega leicht und ziemlich schnell damit identifizieren. Und dann hat es alles mit meinem Leben zu tun, auch wenn das nicht unbedingt die Aufgabe war.
Ist es für dich leichter, einen Text zu schreiben, wenn die Melodie steht?
Ich schreibe Titeln erstmal. Mhm. Also mein Handy ist voll mit Titeln. Und wenn ich einen Titel habe, dann kriege ich einen Hook und dann kommt die Strophe, ein bisschen wie eine Mathe-Rechnung. Mhm. Also Titel, Hook, die Strophe erklärt den Hook, Song, fertig. Geh mal nach Hause.
So einfach.
Wenn es kommt, ja.
Wenn es funktioniert.
Und zum Glück habe ich Leute, die hier sitzen und Everyone's Darling besteht auch aus Peter Schönbauer und Martin Gutmann. Und der Sound funktioniert, wenn ich Engel, Mario, Peter und Martin dabei habe. Sonst ist es blödes Geschrammel von mir.
Fühlst du dich manchmal persönlich angegriffen, wenn zum Beispiel der Engel sagt, du Drew, der Text ist jetzt nicht so toll. Da sollten wir nochmal irgendwie drüber schauen.
Das sage ich nie.
Grundsätzlich nie.
Ich habe es zumindest noch nie gesagt.
Der hat die Texte nie gelesen. Nee, ich habe tatsächlich von vornherein gesagt, wenn es nicht so sein soll, ich habe das Rad auch nicht erfunden. Ich mag es, Lieder zu schreiben. Aber wenn sie nicht ankommen, kommen sie nicht an. Und das ist auch okay.
Es ist umgekehrt, glaube ich, auch so. Das hat, glaube ich, jeder Kunstschaffende, wenn man das erste Mal mit seinem neuen kleinen Baby rausgeht, dann ist man so ein bisschen zerbrechlich und denkt sich, vielleicht findet es der andere scheiße. Also immer, wenn ich zum Beispiel einen Song schreibe und ich schicke ihm den True, denke ich mir jedes Mal, vielleicht findet er ihn scheiße.
Nein, oh Gott.
Das hat man immer, oder?
Ja, das ist immer, und mein Abwehrmodus ist gleich alle Argumente wegzukriegen mit, sag es mir einfach.
Genau.
Spielen wir nicht, wir sind jetzt Freunde und wir sind jetzt höflich. Wenn es Kacke ist, ist es Kacke.
Genau, da muss man schon...
Kam das schon einmal vor?
Noch nicht.
Noch nicht, aber wir werden sicher an den Punkt kommen.
Also ich sehe das nicht so. Ich sehe das so, passt auf.
Der sagt nicht viel, aber was er sagt, das...
Da war ein Lied da, das war super. Dann war das zweite Lied da, das war besser wie das erste. Das dritte Lied da, das ist noch besser wie die zwei davor. Also es werden die Lieder, das ist das Lied, das rausgekommen ist, immer das beste Lied, finde ich.
Du meinst, unsere Songs werden mit jedem Song besser.
Ich denke mir immer, das ist schon der beste Song, aber es kommt auf einmal noch ein besserer Song, immer besser. Und dann denke ich mir halt einfach, streamt das als Fagel.
Aber das war jetzt die erste EP, was glaubst du, was noch auf uns zukommt?
Ja, da bist wahnsinnig, hey, pur.
Apropos erste EP. Nothing to lose but it all. Du hast es eh schon gerade vorher ein bisschen erklärt, aber ihr habt das beschrieben im Pressetext mit ein Liebesbrief an die, die lieber um Verzeihung bitten, als um Erlaubnis betteln. Mhm. Kannst du das irgendwie ein bisschen mehr...
Bloß nicht überanalysieren, einfach springen. Und die Konsequenzen werden eh später geregelt. Mir wurde von ein paar Menschen gesagt, als ich geäußert habe, dass ich so ein Projekt machen wollte. Das ist Karrieren-Selbstmord.
Oh Gott.
Um Gottes Willen, tu das nicht, das will doch keiner von dir hören.
Und warum hast du denn dann gedacht, okay, dann mache ich es erst recht?
Nothing to lose but it all.
Weil er es selber geil findet.
Oder? Scheiß drauf. Also ich fühle mich gerade so zu Hause in diesem Projekt und in das, was ich jetzt gerade schreibe. Und ich bin wieder 18, das erste Mal, wo ich im Moshpit war und geschwitzt habe und geblutet habe und ich fühlte mich lebendig.
Ist so schön. Ach Gott, so richtig wie so eine Wiedergeburt, so ein bisschen.
Es ist wichtig. Und die Idee des warum darf man nicht alles haben, was man will? Ich habe dieses Projekt, ich habe andere Projekte. Engel hat andere Projekte, Mario hat andere Projekte. Gerade finden wir das geil. Und bloß nicht zu viel denken. Einfach Hose runter geht schon.
Hose runter geht schon.
Darf man das sagen heutzutage? Warte mal.
Ich hab's gar nicht gesagt. Nothing to lose but it all.
Darf man das
darf
senden?
Darf man das noch? Oder muss das jetzt weg?
Ihr schneidet das. Ist, mir ist es wurscht.
Du, das lasse ich definitiv drin. Aus Gründen. Am 19. Dezember, also heute in einer Woche, kommt die neue EP raus. Wie fühlt man sich, wenn die erste EP in den Startlöchern steht? Ist man da so ein bisschen nervös? Wartet man auf Feedback? Hat man Angst, dass negatives Feedback kommt?
Also ich muss sagen, Everyone's Darling ist erfrischenderweise mal eine Band, wo ich mir selber überhaupt keine Gedanken darüber mache, was andere darüber denken. Wo ich überhaupt nicht dran denke, ob das irgendwie, das muss in die Charts oder das muss irgendwo reinpassen in irgendeine Schublade. Das ist endlich wieder mal eine Band, wo man auf Konventionen scheißen kann und einfach als Künstler und als Musiker machen kann, was man geil findet. Und so ein Gefühl habe ich auch bei dieser EP. Ich finde, dass diese EP gehört wahrscheinlich zu dem Besten, was ich als Musiker und Künstler je gemacht habe. Und so zwei, drei Sachen habe ich ja schon gemacht in meinem Leben. Aber das ist einfach super geil, finde ich. Und da nehme ich persönlich, und den Drew geht es wahrscheinlich genauso, einfach überhaupt keine Rücksicht drauf, was andere denken.
Nimmt das so ein bisschen den Druck raus?
Ich glaube, haben wir jemals Druck gehabt, Drew?
Nee.
Gar nie.
Dieser Blick aber gerade
viel mehr arbeiten.
Nein.
Nee, also ich komme, also durch das Theater, ich komme aus einer Welt, wo man ständig überlegt, was man denkt und wie ein Publikum reagiert und vor allem in sag ich mal, Big-Budget-Musicals ist es immer wieder eine Frage, ob es ein Publikum findet. Mhm. Und ich habe gesagt, zum ersten Mal mache ich ein Projekt, das ist für mich. Das ist für mich und das ist für mich mit 15, als ich in mein Schlafzimmer mit der Gitarre saß. Und das ist für mich jetzt als jemand, der endlich mal wieder laut sein will. Absolute Hingabe.
Ja.
Ich glaube, das habe ich auch irgendwo geschrieben. Das ist auch eine Übung in gnadenlose Hingabe.
Wollt ihr so weitermachen mit dem Gedanken?
Das ist mein Motto gerade.
Ja, ehrlich gesagt habe ich vor kurzem zu Drew gesagt, ich finde, dass genau wir so eine Band sind, wo man eben als Künstler machen kann, was man will. Und wo man auch jetzt stilistisch einfach wirklich auch nach links und rechts ausschweifen kann. Das finde ich genau das Geilste. Wir können Bowie-mäßig verträumt sein mit Keyboard-Flächen. Mir war Keyboard total wichtig, wie wir die Band gegründet haben. Ich habe gesagt, das will ich unbedingt haben. Wir können aber auch Abtempo-Hardcore-Punk machen. Und es ist immer noch Everyone's Darling.
Also könntet ihr euch auch vorstellen, die Musikrichtung zu 100% zu ändern?
Das passiert schon das passiert jetzt zum Teil schon. Und wir haben ja schon, was haben wir noch, 12 Songs geschrieben.
Aha.
Für das erste Album, das hoffentlich nächstes Jahr was wird.
Okay.
Also der Plan wäre, nächstes Jahr quasi ein Album dann draufzulegen.
Und da sehen wir uns dann wieder.
Und da sehen wir uns dann hoffentlich wieder.
Absolut. Und ich glaube, wir sind alle alt genug, um eine Zeit noch zu kennen, wo Alternative als Begriff existiert hat, weil es Musik gab, die unbeschreiblich war.
Mhm.
Alternative, also wenigstens für mich in Amerika, war Alternative ein Titel für Musik. Also früh Alternative war Susan the Banshees bis Red Hot Chili Peppers. Als die Red Hot Chili Peppers rauskamen, konnte man sie nicht einordnen.
Mhm.
Jane's Addiction konnte man überhaupt nicht einordnen.
Ich finde, es ist bis in die 90er Jahre, finde ich, hat es diese Strömung noch sehr stark gegeben. Ja? So Bands wie Living Color,
mhm,
wo eben auch die Range riesig war, von Soul, Funk, irgendwie
plötzlich
zu Bad Brains, Punk Rock, war irgendwie alles drinnen. Ja?
Rage.
Genau, Rage und so. Und das finden wir halt eigentlich auch geil. Ja. Das ist, vielleicht ist das nicht gerade die richtige Zeit, wo gerade eh alles so arg schubladisiert ist, aber ich glaube, genau dagegen wehren wir uns auch als Künstler, ne, wo wir sagen, hey, wir machen genau das Gegenteil von diesem schubladisierten Denken.
Ich meine, wenn ich in eine Schublade stecken müsste, aktuell, jetzt nur von dieser EP her, welche wäre es?
Naja, wir haben immer gesagt, es ist eine Mischung aus...
Engel hat Glampunk gesagt, weil ja. Da ist einiges an, sag mal, Oldschool Rock'n'Roll dabei. Punk ist ein wichtiger Teil davon. Ich bin immer noch ein Fan von dem alten Begriff Alternative. Einfach, weil Alternative unbeschreiblich ist. Mittlerweile hat Alternative ein Sound. Man sagt Alternative, man denkt, ah, es klingt so oder sie sehen so aus.
Ja.
Man hört Indie und man hört einen bestimmten Sound oder sie sehen so aus. Aber Alternative war für mich immer eine breite Palette. Anything goes.
Siehst du das auch so?
Ja, ich denke zum Beispiel selbst an Bands wie Skunk and Nancy, ja, die in den 90er Jahren von der fragilsten Ballade bis zum Heavy Rock'n'Roll irgendwie alles gemacht haben. Das war eine Band. Das war nicht eine Balladenband oder eine Heavy Rock Band. Mhm. Ich meine, am ersten Skunk and Nancy Album, da gibt es Songs, die sind von der Härte genau wie Rage Against the Machine, wirklich mit Rage Riffs und so weiter. Und es wurde nicht kategorisiert in der einen oder anderen Art. Das war eigentlich Alternative, 90s Alternative. Ne?
Also ich nenne es melodische Neo-Alternative.
Ist das auch das, was ihr privat hört?
Ich nur. Ich bin ein wie gesagt, ich bin ein Fan von Jane's Addiction, The Cult. Ich muss sagen, die erste Platte von Guns N' Roses, besser geht nicht eigentlich. Ja. Und
das ist ja Urgewalt, das Album. Oder?
Das ist
Urknall.
Und wenn man Songs wie Reckless Life oder Nice Boys hört, das sind Punk-Songs mit einer so AC/DC-Melodie obendrauf. Mhm. Aber ja, das ist mein neuer Begriff. Wir sind melodische Neo-Alternative mit falschen Wimpern.
Das finde ich aber schön, da sind wir in den Duden auf. Die neue EP hat 6 Songs. Nothing to Lose, Blisters, Supervillains, Gastruck, Dayglow Dolly und City of Night. City of Night, also die anderen Nummern sind ja schon vorab veröffentlicht worden. Warum ist City of Night die Nummer, die noch nicht draußen ist? Hat das einen Grund?
Das ist unser Closer. Das Spiel, wenn wir live spielen, ist das die letzte.
Okay.
Es hat ein langes Outro. Es ist moody, es ist groovy, es ist und es ist für mich ein bisschen die Aussage dieses Babys. We see what we believe when they kill the light. Everybody's so pretty in the city of night. Manchmal ist es wichtig, die Augen zuzumachen und Sachen einfach zu spüren.
Das geht ja auch ein bisschen über in die Aussage von Nothing to Lose But It All, oder?
Das ist halt deshalb ist es das ist die komplette Welt der EP.
Alpha und Omega.
Boah.
Konzept EP. Jetzt wird's philosophisch.
Scheiß auf, ich schreibe jetzt ein Musical.
Ich bin dabei.
Ich habe vor ein paar Wochen einen Musikerkollegen getroffen. Ich glaube, dir habe ich es erzählt, oder? Der hat zu mir gesagt, ja, du machst ja da mit Drew Sachen so und er hat mir was vorgespielt und da war ein Song dabei, das war der geilste, der normal losgegangen, Strophe, Refrain und dann aber ist es nicht normal weitergegangen, das ist ganz woanders hingegangen, in einen ganz anderen Teil und dort ist es aber geblieben, Alter, das war ein Killer, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, du meinst City of Night, oder?
Nein! Ja?
Und es war tatsächlich, weil das ist ein Song, der, ich weiß noch, wie ich die Musik geschrieben habe, war für mich das Konzept, okay, es soll nicht dieses normale Strophe, Refrain, Zwischenteil kurz und dann wieder Refrain, das wollte ich genau nicht machen. Ja? Sondern einfach mal woanders hingehen. Ja? Und der biegt wirklich ganz woanders hin ab und macht hinten am Ende einfach nur mal so eine neue Welt, auch mit viel sphärische Keyboards hinten auf und da bleibt es ganz einfach.
Aus.
Genau, und live machen wir diesen Teil, hat der Drew schon gesagt, machen wir quasi endlos auf, dann nach hinten.
Ah, okay.
Warum diese Sphäre wirklich da so zu zelebrieren eigentlich live. Ja.
Was ist euer Lieblingssong vom neuen Album, von der EP?
Das kann man so
Mario?
Ole.
Die sind alle sehr schön.
Ich muss sagen, ich weiß noch, wie wir Blisters fertig hatten und Engel schrieb, ich glaube, ich habe den Sound gefunden.
Ja, stimmt. Bei Blisters habe ich das erste Mal ein richtiges Erfolgserlebnis auch in der Produktion, in der Mischung gehabt, wo ich gedacht habe, ja, so glaube ich, kann man die Band super positionieren von den Sounds her und wo jeder seinen Platz hat.
Blisters.
Ich mag aber selbst am liebsten City of Night. Also ich weil es dramatisch ist. Ich bin
Dramatiker.
Und
ist ein bisschen Berufskrankheit, oder?
Bisschen Berufskrankheit. ich mag eine Geschichte. Mhm. Ich mag es, wenn ein Lied einen Protagonisten hat.
Aber deswegen mag ich Dayglo Dolly.
Ja, auch.
Deswegen finde ich den so toll. Ich bin ein bisschen in die Dolly verliebt.
Dolly war mega spontan. Wir haben, glaube ich, haben wir Scarstruck aufgenommen. Wir haben ein Lied aufgenommen. Also ich habe es eingesungen. Und dann hat Engel gesagt, machen wir einen 10-Minuten-Song. Also schauen wir, ob wir etwas in 10 Minuten hinkriegen.
Ich wollte so ein dirty Riff einfach haben, so ein dirty Gitarren-Riff mit distorted Vocals drüber.
Ja. Das finde ich egal, sowas sagt man. Das ist, finde ich sehr cool.
Und ich habe, glaube ich, irgendein Riff einfach halt so dahin improvisiert, einfach gesagt, hey, das wäre vielleicht cool. Und dann habe ich zu dir gesagt, nehmen wir es nur ganz kurz auf. Ich spiele das Riff und du improvisierst dir irgendwelche Vocals dazu. Ja?
Und ich glaube, es hieß erstmal Molly irgendwas.
Ja, ja,
und also Dayglo ist eine Farbe quasi, das ist so Neon. Und diese Idee von eine Mischung aus Club Kid, Massenmörderin, sexy femme fatale.
Das hat überzeugt. Genau.
Und lieb, fertig.
Scarstruck, also gehen wir direkt einmal zur nächsten Nummer. Scarstruck, das Wort gibt's nicht.
Ich habe es erfunden.
Das ist wirklich erfunden. Was heißt das?
Bismarck Trendsetter.
Ja,
muss
wirklich,
man
sagen,
oder? Trendsetter ist ja schon.
Ich bin, was ich bin. also Starstruck kennt jeder.
Ja.
Es ist eine, sagen wir, eine Warnung. An dem Retterkomplex. Die Menschen, die sich in, sag ich mal, jemand, der sich in ein verletztes Reh verliebt. Och, du weinst und dir geht's nicht gut und ich kann dir helfen und vielleicht kann ich dir retten.
Ich kann ihn ändern.
Ja, absolut. Absolut. Und auch am Ende des Tages.
Da kommen wir zu meinem Retterkomplex. Ne?
Siehst du, die Nummer kommt an. Nee, aber tatsächlich, wer sich in verletzten Wesen verliebt, endet ganz oft selbst in Fetzen.
Das ist richtig deprimierend.
Ja, es ist Realität.
Aber sehr schön gesagt.
Ja, voll, ja, wirklich.
Mega poetisch, aber ganz schön scheiße.
Alles, was du sagst, ist irgendwie poetisch.
und wieder, ich habe Frankensteins Braut im Kopf gehabt. Also wenn der Mad Scientist sich in seine Kreatur verliebt und sobald jemand gesund genug ist, um wieder leben zu können, kann es sein, dass du nicht mehr ins Leben reinpasst.
Das ist ein bisschen Rocky Horror Picture Show.
Ja!
Magst du Musicals, Anni?
Lass es raus.
Ich sag nichts.
Ich hab Rocky Horror noch nie gespielt übrigens.
Ich auch nicht.
Nur Songs daraus.
Ich auch nicht.
Ihr nicht? Also.
Ich hab ziemlich alles durch, aber die waren nicht dabei.
Würdest du die gerne mal spielen?
Die steht noch auf meiner Liste.
Vielleicht hört das gerade irgendjemand.
Wir arbeiten dran.
gibt's. Also hat die Reihenfolge der Releases eine Bedeutung für euch gehabt? Weil ich meine, die Releases von den Singles haben sich jetzt gezogen von, ich glaube, Juni 24 genau, ja, da ist Nothing to Lose rausgekommen. Dann im September Supervillain, im Dezember eben Blisters und dann heuer im Juni und November Dayglo, Dolly und Scarstruck. Warum?
Also professionelle Zeit. wann hatten wir Zeit? Es war mir schon klar, dass Nothing to Lose die erste sein müsste. Und unser Projekt ist gemütlich genug, dass wir sagen, es gibt keinen Druck. Wir machen, was wir machen, wann und wenn wir Zeit und Lust haben. Und die ersten drei Lieder, die ich reingeschickt habe, die ich euch gezeigt habe, waren, glaube ich, Nothing to Lose, Supervillain und weiß ich nicht, ob Scarstruck oder Blisters relativ früh da war.
Na, ich widerspreche.
Okay.
Der zweite Song, den ich jemals von dir gehört habe, von deinen Demos, war Make a Night of It.
Ah, das stimmt. Das kommt noch.
Der kommt noch.
Und ansonsten ist die Reihenfolge relativ spontan gewesen.
Aber wenn's, ihr habt ja vorher gesagt, ihr habt schon so 12 Nummern, die eigentlich sonst fertig sind und die dann eben halt auch aufs Album kommen. Warum dann jetzt die EP und nicht direkt ein Album?
Na, weil das Album müssen wir erst aufnehmen. Ne? Das ist es.
Ach so, okay.
Das heißt, wir Drew und ich, wir sind Menschen, die schreiben halt einfach Musik. Also eigentlich, ich glaube, dir geht es auch so, ob man eine Band hat oder nicht, man schreibt Musik. Es gibt einfach diese Art von Künstler, die schreiben halt immer irgendwas. Ja.
Aber das heißt, sie sind jetzt noch nicht aufgenommen und irgendwie.
Genau, die sind
einfach
nur nicht produziert.
Okay.
Das heißt, man muss halt einfach hergehen und sagen, okay, dann fangen wir an und dann mit Drums, Bass recorden und dann, also das dauert halt alles seine Zeit zur Produktion. Ne? Und wir wollten einfach jetzt was rausbringen. Wir haben gesagt, hey, EP, schneller wird er einfach. Haben wir so eine geile kleine Vinyl als Starter einfach mal in der Hand haben von unserem Ding. Je geiler finden wir das.
Und wir sind noch the best band you've never heard.
Hey, hallo.
Na, also außer ihr seid mega, mega, mega brav und ihr habt uns immer wieder gespielt. Aber es ist nicht so, dass jeder Mensch auf der Welt weiß, wer Everyone's Darling ist.
Ich bekomme aber am Abend schon einige Nachrichten auch, dass also mit Musikwünschen.
Super.
Zu uns, oder wie? Ja. Wirklich? Wow. Wir ganz
ist
ehrlich.
Meine Tante
und der Oma.
Die Oma. Und die Mama hat auch schon.
Das Lachen, solche Leute gibt es wirklich auch.
Wir haben tatsächlich diese EP komplett auf eigene Faust alles produziert. Wir haben jetzt gerade vorher die Testpressung aus dem Presswerk bekommen. Es gibt da kein Label oder irgendein Management oder sonst irgendeine Agentur, die bei uns ist. Also wir sind derzeit die extremste DIY-Band überhaupt.
Aber wie schafft ihr das alles zeittechnisch? Ich meine, ihr habt ja alle andere Projekte auch noch. Wie macht ihr das? Wie spannt ihr da den Bogen, beziehungsweise auch mit Familie? Woher nehmt ihr die Zeit?
Wir sind einfach fleißig.
Wir schlafen nicht.
Gar nicht.
Nie. Habt ihr noch einen Kaffee?
nee, tatsächlich, wenn dir was wichtig ist, findest du die Zeit.
Mhm.
Und ich bin so, wenn ich ein Projekt habe, wo ich sage, ah, das funkt, dann öffnen sich die Schleusen und da kommen 20 Lieder raus aus dem Nichts. Und ich mag die Idee, ich komme mit eine Truhe voller Lieder und die Hälfte davon werden genommen und die andere Hälfte werden für irgendwas anderes gut. Ich habe in den letzten 2 Jahren gelernt, das Gefährlichste ist, einen Filter zu haben. Ich lasse einfach alles raus gerade. Und das finde ich super. Und wenn ich eine freie Stunde habe, nehme ich die Gitarre und schreib was. Und dann bekomme ich eine E-Mail von Engel, sagt, ey, ich habe was geschrieben. Findest du irgendwelche Texte dafür? Und einen Tag später sagt, hier, fertig.
So schnell geht das dann?
Manchmal geht das echt schnell.
Was ist so, also wie lange ist so die Durchschnittszeit, die ihr braucht von der Idee bis zum fertigen Song?
Also bis ein Song geschrieben wird, teilweise vielleicht brauche ich 1,5 Stunden. manchmal. Mhm. Es gibt Lieder, die vielleicht ein bisschen länger dauern. Also den Titel Nothing to Lose But It All hatte ich lange. Bevor ich ein Lied gefunden habe, hatte ich den Titel also oben auf meiner Liste. Engel hat mir neulich ein Hardcore-Lied geschickt. Und ich weiß nicht mehr, wie der Titel war, den du geschickt hast, also so Dance irgendwas. Und ich bin...
Dance Motherfucker. Also Dance MF, glaube ich, war das.
Na, der Arbeitstitel,
ja.
Und ich bin Boxfan. Und ich boxe gerne. Und plötzlich, also innerhalb dreiviertel Stunde, hieß es Cornerman. Und weil der Titel für mich funktioniert hat, war das Lied eine halbe Stunde später fertig.
So schnell geht
also
das.
Also wenn, das heißt längst nicht, dass es gut ist. Das heißt nur, dass es fertig ist.
Genau.
Und wenn man eine Basis hat, so, gut, die Idee passt, bringen wir es mit echten Menschen zusammen und schauen, ob das spielbar ist, ob das einen Sinn hat. Aber ich bin ziemlich schnell gerade in meinen Filter ausdrehen, damit etwas rauskommt.
Aber wie machst du das? Wie schaffst du das?
Manchmal denke ich schreibe für jemanden anderen.
Okay.
Weil wir haben alle einen Filter. Na, das kannst du nicht schreiben. Nee, das ist ja scheiße. Nee, so, na. Wenn ich sage, es geht nicht um mich. Es geht um den, sagen wir, es geht um den Engel, es geht um den Mario. Dann geht es irgendwie schneller. Und zwischendurch sehe ich, scheiße, das habe ich erlebt. das habe ich auch erlebt. Scarstruck, das kenne ich.
Okay.
Das bin ich. Manchmal muss ich mich aus der Rechnung rausnehmen, um die Rechnung besser zu verstehen.
Und das funktioniert?
Bisher schon.
Beneidenswert. Das ist wirklich beneidenswert.
Ich tue es gern als sowas wie Biorhythmus ab. Dass einfach manche Songs, es ist für mich ein bisschen Zufall, manche Songs, die habe ich in ein paar Minuten. Ich habe meinen Song namens Save Me geschrieben, wo den habe ich so im Kopf gehabt von dem ganzen, dieses Sex-Pistol-Style. Und habe ich so im Kopf gehabt schon irgendwie. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und dann die Demo-Vocals reingesungen. Save me, na, na, na. Und das war irgendwie alles schon da. Und das hat irgendwie, da habe ich 10 Minuten gehabt, den Song. Und dann denke ich mir, hey, heute ist ja ein geiler Tag. Das ist einer dieser Tage, wo so ein Song kommt.
Was läuft, ne?
Und dann gibt es andere Tage, wo du irgendwie so eine kleine Idee hast und tust du ein bisschen herum und denkst, ja, aber was soll man da im Refrain? So Vocal, vielleicht ein Hook. Und dann sitzt du so da und tust ewig herum und denkst, ja, vielleicht ist heute nicht einer von diesen Tagen.
Ich frage das immer wieder, aber gibt es bei euch auch so dieses berüchtigte schwarze Büchlein mit Ideen?
Es ist mittlerweile digital.
Ja, das heißt Handy.
Das ist immer die Antwort.
Also ich habe quasi...
ich meine, so richtig so ganz kitschig, dieses
Ich sage aber, mein Sohn hat mir ein Buch gegeben, wo drauf steht, I am a horrible person and my art is terrible. Und da kommen ganz viele Skizze rein. Also das ist, ich habe sowas. Manchmal in der U-Bahn ist mein Handy einfach parat.
Das ist schon praktisch, muss ich zugeben. Ja, obwohl ich sonst digitale Sachen eher verabscheue.
Ja, ich auch.
Aber das ist einfach, ich sitze mit einer Gitarre da und kann spielen und singen schnell rein und es ist fertig und dann kann ich später irgendwann das wieder einfach abhören und ich kenne mich gleich wieder aus.
Habt ihr Situationen, wo ihr öfter diese Gedankenblitze habt quasi? So zum Beispiel, wenn ihr in der U-Bahn sitzt oder wenn ihr gerade für was anderes probt, eventuell?
Tatsächlich, ja.
Drew, du bist ja ein begnadeter Musical-Darsteller.
Danke.
Wenn man an Musicals denkt, dann denkt man an alles andere außer Punkrock. Wie ziehst du da irgendwie den Bogen?
Ich bin überhaupt zum Theater gekommen, weil da, wo ich herkomme, die Theater Kids die Wilden waren.
Die Wilden?
Mhm.
Okay.
Sie hatten super Musikgeschmack, die sahen cool aus, sie haben Gas gegeben und sie waren tatsächlich die Wilden. Und ich sagte, ich will zu dieser Bande gehören. Und ich komme sowohl aus einer Zeit wie aus einer Umgebung, die immer wieder gesagt haben, wenn du auf die Fresse fällst, bravo. Du hast es probiert, du hast was riskiert, mach mal. Mhm. Und es ist nicht ohne, dass Green Day eine Oper schreiben konnten und keiner hat sich die Augen verdreht, sondern alle haben gesagt, geil, cool. Die Band, die Dookie gemacht haben jetzt ein Konzept, einen Protagonisten und sie haben ein Thema und es ist groß, bravo, macht's mal. Und wenn es gut ist, bravo. Wenn es schlecht ist, bravo. Erst als ich nach Österreich kam, das muss ich sagen, vor allem als Theater Kid, der Musicals macht, wurde ich erstmal mit der Attitüde konfrontiert. Na schau. Oder ich sag's nur. Aber ich sag's nur, kommt immer nach, ich finde das, was du tust, scheiße.
Ja, das ist alles vom Arbeit ist wurscht.
Und das finde ich so schade. Ich bin aber immer wieder angenehm überrascht. Mario und Engel haben Afterparty von Turbo Bier Arena Open Air gespielt im Beisel. Und ich kam mega spät dazu. Und wurde von Menschen umarmt, die gesagt haben, ich hab dich bei Jesus Christ gesehen, das war geil. Oder ich hab Tanzvampire gesehen, wie geil war das. Cool. Also wir sind nicht so weit weg vom Ziel, wenn man sagt, die Grenze zwischen Rock'n'Roll und Theater verschwommen ist.
Vielleicht ist es unser Auftrag als Band, die Grenzen zu verwässern.
Verschwimmen zu lassen. Wo fühlst du dich persönlich wohler? Wenn du in eine Rolle schlüpfst oder als du selbst auf der Bühne bei Everyone's Darling?
Mittlerweile viel mehr als Teil dieser Band. Mhm. Weil es wieder etwas Unbeschreibliches ist. Also wenn ich eine Rolle spiele, bin ich diese Rolle kurz. Wenn ich Musik mache, bin ich selbst. Ich bin aber, sag ich mal, ein bisschen eine Comicbook-Version von mich selbst. Mhm. Das heißt, alles ist möglich, nichts muss. Ich glaube, also die Kreativität ist bei mir, fließt besser, wenn ich nicht an eine Rolle festgenagelt bin. Das heißt aber längst nicht, dass Everyone's Darling nicht eine Rolle ist. Es ist, also ich kann nicht sagen, Everyone's Darling ist nicht, Drew ist traurig und ich bin starstruck. es ist tatsächlich, ich mag Figuren. Das Bowie The Thin White Duke hatte oder Aladdin Sane oder Ziggy, dass The Ramones alle irgendwie anders geheißen haben. Aber sie hatten diese Figuren und das befreit einem. Das ist ein Teil von Rock'n'Roll. Freddie Mercury hieß nicht Freddie Mercury. Er hat sich neu erfunden. Und das finde ich cool, wenn wir in einer Welt leben können, wo wir uns zu etwas Größerem machen können.
Das ist richtig schön gesagt.
Danke.
Willst du das auch?
Ja.
Du auch, Mario?
Jo.
Mario, 4 Wortmeldungen in einer Stunde. Apropos viele. Nächste Woche Samstag, am 20. Dezember, spiele als Support von den Bloodsucking Zombies from Outer Space in der Arena.
Und ja. Ich freue mir ein Loch in die Mütze.
Juhu. Freut sich schon. Wann geht's da los mit Flo?
Ich glaube,
um 5 vor, glaube ich, oder? 5 vor. Genau. Und fertig sind wir dann um ein bisschen danach. Also kurz noch.
Lass es einfach.
Gibt es schon ein Timetable überhaupt?
Einlass ist glaube ich, 18 Uhr. Und da sind, so viel ich weiß, 2 Acts vor uns.
Genau.
Habt ihr, also ist es für euch teilweise manchmal so eine Ego-Geschichte, jetzt als Support-Act aufzutreten und normalerweise eher der Main-Act zu sein?
Nö. Also ich kann von mir sprechen und sagen, das ist für mich ein Kennenlernphase, weil man mich nicht erwartet. Mhm. Und weil man diese Band nicht erwartet, weil man diese Band nicht kennt. Da sage ich, ich bin bereit, überall zu spielen.
Jetzt Support, ich meine, wir sind eh vor uns auch noch Bands, aber trotzdem stehen wir vor Leuten und haben wieder einfach richtig, wir sind wieder Feuer und Flamme da, die Leute einfach vor diesem neuen geilen Ding zu überzeugen, das wir da haben. Das ist schon einfach was Geiles, da jetzt rauszugehen und zu sagen, und jetzt Vollgas einfach, ja. Das kennt noch keiner.
Ja, und da muss man eigentlich einmal den Zombies einfach einmal Danke sagen, weil die wissen ja eigentlich, dass wir so eine No-Name-Band sind. Und natürlich kennen wir es, wenn wir Freunde sind untereinander, aber die sagen halt bei ihrem Festl, wir finden euch geil und wir wollen, dass ihr da mit uns Support spielt.
Er spricht doch total für
also
euch.
Also ist doch voll super eigentlich, oder? Und einfach den Mut zu haben, einfach eine Band hinzustellen, die einfach kein Mensch kennt.
Und spricht vor allem für die Zombies, weil oft werden einfach Bands über Agenturen einfach reingeschoben und so weiter. Und das ist da nicht der Fall. Also der Richie, schöne Grüße an dieser Stelle.
Bussau.
Der war ja im Chelsea mit Daniel, dem Gitarristen der Band. Ich kenne die relativ gut, weil ich ihre letzten zwei Alben produziert habe.
Okay.
Und die waren bei unserem ersten, das war unser erster allererster Gig, oder? Im Chelsea. Und die waren dort und beide haben mir am nächsten Tag gesagt, hey, war eine super geile Show, also super Band, was ihr da irgendwie da aufgestellt habt. Und, so, ja. Und dann ist natürlich nach einer Zeit lang haben sie gesagt, hey, würdet ihr bei uns spielen?
Das ist schon geiles Feedback, bitte. Direkt von Anfang an.
Besser geht nicht.
Wir haben jetzt Mitte Dezember 2025, neigt sich schon langsam dem Ende zu. Was macht ihr jetzt Weihnachten zu Silvester? Die letzten zwei Wochen des Jahres?
Geschenke auspacken? Habt ihr eigentlich schon alle Geschenke?
Mario, da draußen ist noch ein Platz.
Na warte, den müssen wir jetzt schon bringen. Also wenn wir schon
bringen.
Von der Dienstagnachtkapelle sind, Mario.
Habt ihr eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke?
Die bekomme ich erst am Heiligabend.
Bravo.
Ein Schenkelklopfer. Sondergleichen, oder?
Ja. Christoph Grissemann.
Dirk Stermann.
Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen will.
Du kannst vielleicht auch beides.
Ich würde mir jetzt dann eigentlich, wenn ihr einen Wunsch frei hätte, noch, würde ich mir Wham wünschen.
Nice try.
Ihr spitzt das ja so gern, oder?
Immer, jeden Tag. Also die Last Christmas-Geschichte lassen wir jetzt. Sonst kriege ich die Kündigung.
Jetzt muss ich dann endgültig den Raum verlassen, glaube ich.
Ich finde das eh nett eigentlich.
Ehrlich gesagt, also schlecht.
Zurück zu Everyone's Darling. Nächstes Jahr, ihr habt gesagt, da steht ein Album an. Ist das eine fixe Geschichte?
Naja, wir versuchen alles, was geht, sozusagen. Und Songs haben wir ja genug.
Genau.
Also ich habe schon so eine Liste gemacht mit Songs. Also wir haben auf jeden Fall Material für ein Album. Wir müssen natürlich schauen, dass wir es neben unseren ganzen Aktivitäten irgendwie reinbringen. Ja, aber wie der Drew schon gesagt hat, wenn er eine Stunde Zeit hat, dann macht er was. Und bei mir ist dasselbe. Also man versucht natürlich, alle Ressourcen, die man hat, dafür aufzuwenden, möglichst schnell ein Album nachzuschießen.
Aber fixes Datum gibt es noch nicht?
Nein. Es gibt auch kein Label oder irgendwas. Also wir sind nach wie vor, falls irgendwelche Labels zuhören, schreibt uns. Wir sind derzeit komplett DIY.
Hier E-Mail-Adresse einfügen. Genau. Ja, danke, dass ihr da wart. Everyone's Darling war das.
Wir danken euch.
Dankeschön.
Frohe Weihnachten.
Die schneide ich wirklich aus. Ja, oder halt auch nicht. Everyone's Darling in eurem 88.6 Rot-Weiß-Rock-Podcast. Wieso, weshalb, Album.